Ja, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, ihr könnt euch bestimmt schon denken, worüber ich predigen werde. Nachdem ihr das Lied, wir das zusammen gesungen haben, du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. In dieser Predigtreihe möchte ich über die Eigenschaften Gottes weiter mit uns nachdenken und heute über den gnädigen Gott mit uns sprechen. Psalm 103, Verse 8 bis 17. Wir lesen das aus der Schlachterübersetzung. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er uns unsere Sünden und Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. 2. Korinther 1, 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Ich habe mich etwas mit den Begriff Gnade auseinandersetzen müssen und bin auf folgendes Ergebnis gekommen. Gnade ist nach meiner Meinung der Oberbegriff und man kann Gnade in zwei Teile teilen. Darunter fallen dann einmal die Barmherzigkeit und das Erbarmen Gottes, wo Gott sich ausschließlich mit der Sünde, der Strafe und dem Tod des Menschen auseinandersetzt. Und zweitens, das praktische Geschenk der Liebe und Güte Gottes uns gegenüber. In anderen Worten, einmal zeigt Gnade uns, wie Gott uns von der Verdammnis, die wir verdient haben, befreit. Zweitens zeigt Gott uns in seiner Gnade ganz praktisch, wie er uns, ohne dass wir es verdienen, mit seiner Liebe und Güte beschenkt. Beides, diese Barmherzigkeit Gottes, die uns befreit von der Verdammnis, und das Geschenk Gottes seiner Liebe, sind Gnade. Gnade ist eine Eigenschaft Gottes. Als das Volk Israel das Kalb in der Wüste, die Geschichte kennt ihr bestimmt, angebetet haben und gegen Gott gesündigt haben, dann zerbrach Moses die Tafeln des Gesetzes. Moses betete zu Gott und Gott sagte ihm, dass er zwei steinerne Tafeln aus dem Stein hauen sollte und am nächsten Morgen zu Gott auf den Berg kommen sollte. Gott sagte ihm, dass kein anderer, auch kein Tier, auf diesen Berg gehen durfte, denn es würde es nicht überleben. Auch Moses würde es nicht ohne der Gnade Gottes überleben. 2. Mose 34, 4 bis 7 lesen wir. Und Moses hieb sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren, und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seiner Hand. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Der Herr, rief seinen Namen aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretungen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. In diesem Abschnitt sehen wir eine klare Bestätigung, dass Gott gnädig ist. Mose hätte es sonst nicht überlebt, vor Gott zu stehen. Wir werden später am Ende dieser Predigt noch auf dieses Ereignis zurückkommen. Gnade ist nicht etwas, was Gott hat, sondern wer Gott ist. Wenn Gott nur Gnade hätte, dann würde das heißen, dass die Gnade auf einmal weniger werden könnte, sich abnützen könnte, dass vielleicht die Qualität der Gnade sich verändert, weil Gnade ist, wer Gott ist. Gott ist Gnade, darum kann sie auch nicht geschaffen werden, sondern sie besteht für immer. Sie ist grenzenlos, weil Gott grenzenlos ist in seinem Wesen. Gottes Gnade kommt aus seiner Güte heraus. Gott ist unendlich gut. Durch die ganze Bibel sehen wir das. Güte ist das, was Menschen wirklich glücklich macht, diese Güte Gottes. Diese Güte Gottes ist das, was Menschen wirklich glücklich macht, wenn sie sich darauf einlassen, wenn sie diese Güte auf einmal verstehen. Die Güte Gottes freut sich über die Freude seiner Kinder. Für eine längere Zeit gibt es komischerweise in den Gemeinden Christi diese stille Prägung. Die sagt vielleicht keiner offen heraus, aber sie ist da. Dass wenn wir fröhlich sind, irgendwas falsch mit uns ist. Dass Gott dann unzufrieden mit uns ist. Dass wir dann irgendwie in der Sünde leben. Menschen denken, dass ausgiebige Freude wirklich in der Welt zu finden ist. Unsere Kinder wachsen damit auf, mit diesem Hintergrund. Was für ein falsches Bild wir als Kinder Gottes oft über Gott und somit auch über ihn vermitteln und auch verstehen. Wirkliche Freude und wirklich echtes Glück gibt es nur bei Gott, der alleine absolut gut ist. Jesus sagt in Johannes 10,10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Liebe Geschwister, die Wahrheit der Bibel ist, dass Gott sich darüber sehr freut, wenn Menschen sich freuen und diese Freude in Gott ist. Gott freut sich über die Freude seiner Freunde und er leidet mit ihnen. Gott freut sich aber nicht über das Leiden seiner Feinde. Jesekiel 33, Vers 11, da lesen wir: Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Gott ist auch nicht barmherzig mit Abstand, sondern er ist nah bei dem Leidenden. Und Gott ist wirklich aktiv. In 2. Mose 2, 23 bis 25 lesen wir: Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft Kampf vor Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. So endet das zweite Kapitel und das dritte fängt dann damit mit dem brennenden Busch an und weiter wird Moses beauftragt, die Kinder Israels, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Als Gott Erbarmen mit dem Volk hatte, tat er vier Sachen. Er hörte auf ihre Klagen. Gott dachte an den Bund, schaute auf ihr Leben. Er erbarmte sich ihrer und dann half er ihnen. Menschen lesen vielleicht die Nachrichten in der Zeitung oder sehen Nachrichten im Fernseher und sehen die schlimmen Sachen, die es da gibt und sagen, oh, die armen Menschen. Es ist nicht wirklich schlimm, die haben kein Zuhause mehr. Und im nächsten Moment denken wir gar nicht drüber nach, verändern wir den Fernsehkanal und schauen uns einen Film an. Diese Menschen hatten Erbarmen, vielleicht für eine Minute. Sie tun aber nichts, um diesen leidenden Menschen zu helfen. Aber Gottes Erbarmen führt ihn dazu, was zu tun. Er tat das gegenüber den Israeliten, indem er Moses sandte, um ihnen sie zu befreien. Gnade ist Gottes Güte, die menschliche Sünde und sein Leiden konfrontiert. Wenn Gott in seiner Güte das tut, dann hört Gott zu. Unsere Not erreicht sein Herz. Und die Güte Gottes konfrontiert unsere Sünde und Not. Das ist Gnade. Alle Menschen nehmen die Gnade Gottes in Anspruch. Nicht nur in der Zeit der Buße hast du und ich Gottes Gnade angenommen. Nein, Gnade war schon lange am Werk. Klagelieder 3, 22 lesen wir, Gnadenbeweise des Herrn sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Wenn Gottes Barmherzigkeit nicht da wäre, dann wärst du und ich nicht mehr hier. Wir wären schon lange tot. Der schlimmste Diktator nimmt die Gnade in Anspruch, so wie auch der böse Mörderer. Das heißt nicht, dass diese Menschen erlöst und wiedergeboren sind. Es heißt, dass Gott seine Gerechtigkeit für eine Zeit zurückhält, weil er gnädig ist. Gott wartet, weil der Erlöser gestorben ist. Wir alle nehmen die Gnade Gottes in Anspruch. In Römer 2, Vers 4 lesen wir, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und kennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott wartet. Gott würde diese Welt nehmen und in seiner Hand einfach zerdrücken. Wie man vielleicht ein rohes Ei in die Hand nimmt und ganz einfach zerdrücken kann, wenn nicht Gottes Gnade und sein Erbarmen da wäre. Gnade kann das Gericht nicht auslöschen, außer durch den stellvertretenden Tod des Lammes Gottes, Jesus Christus. Wenn Gerechtigkeit Sünder sieht, bedeutet das den Tod. Aber Gnade brachte Jesus Christus ans Kreuz. Gott, der allmächtige Schöpfer, starb am Kreuz für die Sünden der Menschen, seinen Schöpfern, Schöpfung stellvertretend. Er gab seinen Geist auf und starb. Dieser stellvertretende Tod gilt für alle Menschen. Der grenzenlos gute Gott in seiner grenzenlosen Weisheit erfüllte seinen Plan, indem er die zweite Person des dreieinigen Gottes dazu brachte, Mensch zu werden und zu sterben, damit die Gerechtigkeit Gottes erfüllt würde und Gnade den Menschen erlöse von seinen Sünden. Wenn du daran glaubst, die Gnade Gottes in Christus für dich annimmst, so kommst du in den Himmel. Das lehrt die Bibel. Du bist gerecht gesprochen, weil Gerechtigkeit und Gnade, die Gerechtigkeit Gottes, der gerechte Gott und der gnädige Gott sich geeinigt haben. Wenn Gott nun die Sünde sieht, sieht er deine und meine Sünden. Und er sieht sie am Kreuz hängen, ein für allemal bezahlt, mit dem Blut Jesu Christi. Gott sieht nicht mehr Verdammnis, sondern Rechtsprechung. So sind wir gerecht gesprochen durch den Glauben an Jesus. Bis jetzt haben wir über den Teil der Gnade gesprochen, der die menschliche Sünde und sein Leiden und den ewigen Tod konfrontiert. Nun kommen wir zu dem Teil der Gnade Gottes, der uns mit der praktischen Liebe und Güte Gottes beschenkt. Wenn wir den Text aus Epheser 1, 3 bis 14 lesen, sehen wir, was wir alles in Christus haben. Es gibt so viel Gnade in diesem Text. Um dieses alles gründlich zu verfolgen, bräuchten wir als Gemeinde, wenn wir uns einmal die Woche treffen, vielleicht einige Monate. So viel Zeit haben wir heute, morgen nicht. Darum nehmen wir uns einen Gedanken heraus aus Vers 6 und versuchen ihn etwas gründlicher zu erläutern. Ich lese Vers 6. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Wir wollen miteinander darüber nachdenken, wie herrlich doch Gottes Gnade ist. Hierzu lesen wir uns einen Abschnitt aus Johannes 1, 14 bis 18. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Vers 17. Denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, das offenbart wurde, das Fleisch wurde, ist aus Vers 1. Es wurde Fleisch und wurde Mensch. So lebte Gott mit uns für 33 Jahre als Gottmensch, Jesus Christus. So konzentriert sich Johannes auf zwei Sachen in den Versen 14 bis 18. Auf die Herrlichkeit Christi und seine Gnade. Wahrheit ist zwar auch erwähnt, voller Gnade und Wahrheit, doch liegt die Betonung in diesem Abschnitt auf Gnade. Wir sehen das in Vers 16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Er könnte sagen, wir haben alle empfangen Wahrheit um Wahrheit. Doch sagte er Gnade um Gnade. Nach diesem Ereignis taucht das Wort Gnade in diesem Buch des Johannes, soviel ich weiß, nicht mehr auf. Aber das Wort Wahrheit noch 55 Mal. In anderen Worten, in dem Evangelium sollte man Wahrheit nicht kleinreden. Wahrheit ist das Werk der Gnade. Johannes 8, 32. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber in diesem Fall fällt der Schwerpunkt auf die Gnade. Was Johannes sagt ist, wie Menschen, wenn wir Gott heute begegnen wollen, wenn wir Gott erkennen wollen, dann sollten wir auf die Herrlichkeit Jesu schauen und nämlich die Fülle seiner Gnade. Wenn du wirklich die Herrlichkeit des Herrn und seine Schönheit und in einem geistlichen Licht, wo Gott als der Wahrhaftige gezeigt wird, sehen willst, wenn du ihn erkennen willst, dann öffne deine geistlichen Augen zur Gnade Gottes. Seine Herrlichkeit ist nämlich voll von seiner Gnade. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist das große Thema der Menschheit. Werden die Menschen die Herrlichkeit des Sohnes Gottes sehen? Das ganze Buch des Johannes zeugt davon. Wie zeugt es davon? Weil hier in diesem Evangelium lesen wir über die Taten des Sohnes Gottes, wie er starb und auferstand. Und in dieser Geschichte leuchtet die Herrlichkeit des Sohnes vom Vater im Leben von Jesus. Und wenn wir Augen haben zu sehen, dann werden wir es sehen. Warum brauchen Menschen, die du kennst, Gottes Gnade? Warum brauchst du und ich Gottes Gnade? Die Antwort finden wir in den Versen 12 und 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch auch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wenn du von Gott geboren bist, nicht deine erste Geburt, sondern deine zweite, das ist die echte Arbeit des Gottes und das ist echte Gnade. Du wirst ein Kind Gottes. Dieses geschieht durch den Glauben in Christus. Das eigentliche Ziel des Evangeliums ist, dass die Kinder Gottes die Herrlichkeit Jesu Christi sehen und sich dessen erfreuen. Das ist das eigentliche Ziel der Botschaft, die wir haben, des Evangeliums. Johannes 17, Vers 24, da betet Jesus zum Vater: Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund Welt gelegt war. Das eigentliche Ziel seines Gebets ist, dass wir aus der Fülle seiner Herrlichkeit sehen und uns dessen erfreuen, nachdem wir zum Vater gekommen sind, nachdem wir im Himmel sind, dass wir den Sohn sehen, seine Herrlichkeit und uns dessen erfreuen. Dieses will das Evangelium erreichen, dass wir ihn zentral, Jesus Christus zentral in unserem Leben machen und in diese Herrlichkeit Christi darin unsere Freude haben. Johannes 15, 11. das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Unsere Freude in der Herrlichkeit Christi ist das Ziel. Wenn du Jesus wirklich erkennen willst, dann konzentriere deine Augen auf seine Gnade. Es war die Gnade des Sohnes Gottes, der uns die blinden Augen geöffnet hat. Und es war die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, dass wir sahen, als unsere Augen geöffnet wurden. Dann gibt Johannes der Täufer in Vers 15 Zeugnis und sagt, dass Jesus vor ihm war und nicht nur das, sondern auch, dass er im Rang viel höher ist als er selbst. Nun stellt euch mal vor, wenn Verse springen, aber das geschieht hier wirklich, der 16. Vers, der springt über den 15. und verbindet sich mit dem 14. Vers. Die bessere Übersetzung aus dem Griechischen heraus ist, dass am Anfang von Vers 16 eine Erklärung ist. Das ist der Begriff darum oder denn oder weil. Was Johannes uns hier sagen will, ist darum, weil wir die Gnade erfahren haben, ist auch der Grund, warum wir seine Herrlichkeit sehen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, weil wir seine Gnade gesehen haben. Dieses Sehen ist nicht das natürliche Sehen, sondern übernatürlich. Gnade öffnet die blinden Augen durch Glauben, dann sehen wir die Herrlichkeit Christi. Jesus sagte zu Martha, bevor er Lazarus von den Toten auferweckte, in Johannes 11, Vers 40, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Viele Menschen sahen die Auferstehung von Lazarus als eine physische Realität, eine physische Wahrheit. Aber nur einige sahen darin die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Werk der Gnade. Die Logik oder die Bedeutung von Vers 14 und 16 ist, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, weil wir Gnade um Gnade empfangen haben. Die Gnade ermöglicht das Sehen. Gnade ist die übernatürliche Macht Gottes, uns zu neuen Menschen zu machen, unsere blinden Augen zu öffnen, damit wir Christus sehen, wie er ist in seiner Herrlichkeit. Vers 17. Denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, denn der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Und jetzt kommen wir zurück zu 2. Mose. Und in den Versen in 33, Kapitel 33, 17 bis 19, bittet Moses den Herrn, ihm seine Herrlichkeit zu zeigen. Und Gott sagt, okay, ich werde es machen. Aber ich werde es etwas anders tun. Gott stellt ihn in einen Spalt im Fels. Und Gott deckt seine Hand über Moses, sodass Moses sein Gesicht nicht sehen kann. Und nun geht Gott an ihn vorüber. Und Moses kann ihn nur von hinten sehen. Moses, was wir hier erfahren sollen, ist, Moses brachte das Gesetz. Christus ist das wahrhaftige Wort, der in seiner Gnade Herrlichkeit füllt. Moses sah Gott von hinten. Christus aber ist der herrliche Gott in Person. Jesus sitzt auf dem Schoß des Vaters und hat uns den Vater gezeigt. Siehst du die Herrlichkeit und die Gnade Jesu? Wenn nicht, dann komm zu Jesus, glaube an ihn als Gottes stellvertretendes Opfer am Kreuz für deine Sünden. So wirst du Herrlichkeit und Gnade erfahren. Du wirst die Herrlichkeit Christi sehen und dich seiner für immer freuen, wenn du Gottes Gnaden erfahren hast. Dann danke ihm für diese herrliche Gnade, die er uns Menschen geschenkt hat, indem er sich selber uns offenbart. Vielleicht stehen wir jetzt zusammen auf und wir danken ihm und beten ihn an als den herrlichen Gott. Und ich schließe das. Jesus, danke. Danke, dass du dich uns offenbart hast. Danke, dass du barmherzig uns gegenüber bist, dass du unsere Not gesehen hast und dass du nicht einfach weitergegangen bist, sondern gekommen bist, um uns zu helfen, uns dich selber zu offenbaren, ewiges Leben zu schenken. Jesus, du bist das Zentrum des ganzen Universums, der ganzen Herrlichkeit, der ganzen Fülle von allem, was gut ist. Danke, dass du den Vater uns auch so offenbart hast. Und danke, dass wir dich anbeten können und dir für immer danken können, dass du uns Menschen so gnädig bist, uns nicht nur vom ewigen Tod befreit hast, sondern auch noch so reichlich beschenkt hast und ewige Freude geschenkt hast. Wir lieben dich, Herr Jesus, denn du hast uns zuerst geliebt. Wir preisen dich, dass du unser Gott bist. In Jesu Namen. Amen.